Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Ein aufgestrecktes Reh mit sinnlichen Lippen. So bezeichnete ein männlicher Rezensent die irische Bestseller-Autorin Sally Rooney. Die Feministin Margarete Stokowski kann angeblich auch ganz anders sein. Nicht nur cool, sondern weich und bedürftig. Soweit ein männlicher Kollege in einem Porträt über die Aktivistin. Margaret Atwood wird als zierliche Frau charakterisiert und Sibylle Berg wurde von einem Journalisten als rotblonde mit dem nach Sarah Wagenknecht gewalttätigsten Liedstrich Deutschlands bezeichnet. Aus diesen Beispielen, die sich noch lange fortsetzen ließen, geht hervor, dass männliche Kritiker anders über Schriftstellerinnen schreiben als über ihre männlichen Kollegen. Darauf machte vor ein paar Monaten eine Aktion unter dem Hashtag Dichter dran aufmerksam und drehte den Spieß um. In sozialen Netzwerken, da las man dann plötzlich von Ulle Becks wuscheliger Frisur oder fragte den Bestsellerautor Frank Schätzing nach seinen liebsten Schönheitsprodukten. Initiiert wurde die Aktion von den Autorinnen Nadja Brügger, Güsin K. und Simone Meyer, die jetzt auch als Buch vorliegt. Hemingways Sexy Beine versammelt die besten Texte der Dichter-Dran-Aktion. Vor der Sendung hatte ich die Gelegenheit, mit Simone Meyer und Güsin K. zu sprechen. Hallo zusammen.
Hallo. Ja.
Dichter dran ist online initiiert worden und war dort sehr erfolgreich. Also ging viral und stieß auf große mediale Resonanz. Warum jetzt zurück ins Analoge in Form eines Buches?
Also mir ehrlich gestanden ein Rätsel. Ich bin dagegen, dass man andauernd versucht, das Internet auszudrucken. Aber mein Verlag, also Kein und Aber aus Zürich, wollte das ums Verrecken machen. Und die charmante Güsin K., die mir vis-à-vis sitzt, ebenfalls. Güsin, wieso?
Naja, der Verlag ist ja auch mein Verlag. Ich bin da nicht ganz unschuld daran, dass der Verlag irgendwann so begeistert war. Ich bin auch dagegen, dass man das Internet ausdruckt. Aber ich finde, man darf Aktionen, die besonders gelungen sind, auch mal ein bisschen konservieren. Das ist für mich so wie ausgestopfte Tiere, die man dann in Form Aldehyd oder in was auch immer. Nein, das sind andere Teile, die man in Form Aldehyd legt. Aber auf jeden Fall darf man besonders gelungene Aktionen, finde ich, auch mal in ein anderes Medium rüberretten und konservieren.
Ich habe mir eben gedacht, das ist jetzt so ein kleines Büchlein geworden, das kostet auch nicht viel. Und es gibt ja diese Tradition von diesen kleinen, lustigen Büchlein, die man sich immer nebens Klo liest. Und wer auch immer sich draufsetzt, blättert drin und liest darin und amüsiert sich und alles geht besser. So in dem Stil.
Naja, solange er sich nicht aufs Büchlein setzt, ist ja alles in Ordnung auf dem Klo. Also das, ich habe jetzt das nicht so als Klo-Büchlein gesehen. Ich glaube, dass die Leute sich das zuschieben werden, schenken werden und es ist jetzt auch nicht gedacht, dass das als riesige Literatur in den Regalen zu stehen hat. Das ist ein Gebrauchsbüchlein trotz allem. Auch wenn ich sage, man will ja was konservieren, aber wir alle drei sind uns darüber im Klaren, was dieses Büchlein soll und was nicht.
Das Problem ist ja, also ich meine, wir lachen da jetzt drüber, Klolektüre hat auch sowas leicht Ironisches, aber das Problem ist ja deutlich ernster und ja auch nicht wirklich neu. Also blickt man ja zurück in die Geschichte, so lassen sich ja viele Beispiele finden. Man denke da nur an Ingeborg Bachmanns Spiegelporträt aus dem Jahr 1954, das vor abwertender Polemik da ja nur so triefte. Also eine junge, erfolgreiche und intellektuelle Dichterin, da war das, die war offenbar zu viel des Guten. 65 Jahre später hat sich da ja offenbar nicht viel getan. Also wie erklären Sie sich denn, dass es offenbar bei Männern immer das Bedürfnis gibt oder oft das Bedürfnis gibt, erfolgreiche Schriftstellerinnen auf ihr Äußeres zu reduzieren oder ihre Lebensumstände, also sagen wir mal Job, Kinder und so weiter zu thematisieren. Woher kommt das denn?
Woher es genau kommt, wenn wir das wüssten, könnten wir direkt dahin gehen und das dort beheben. Aber es sind ja nicht nur Männer, die Autorinnen, nicht nur Autorinnen übrigens, ja auch andere erfolgreiche Frauen aus Wissenschaft, Kultur und anderen Bereichen, dass wir immer wieder auf unsere körperlichen und biografischen Merkmale reduziert werden, ist nicht nur männlichen Kritikern vorbehalten. Das machen leider ja auch Frauen auch, weil die ja auch in dieser Welt bestehen müssen mit ihrer Filmkritik, Buchkritik oder was immer. Woher das kommt, wie gesagt, wenn wir es denn so genau wüssten, würden wir dahin gehen. Aber dass es so ist, ist ein Fakt. Und das hat ja auch die Aktion auf Twitter gezeigt. So viele Frauen haben sich eingeschaltet und haben sofort mitdiskutiert und mit kleine Bonbons abgeliefert, die gesagt haben, ich kenne das, wo man auch merkte, es gibt ein riesiges Bedürfnis, darüber zu sprechen, auch auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Und das war nicht nur auf die Literatur beschränkt.
Natürlich, das Problem gibt es natürlich überall. Aber dennoch habe ich Sie richtig verstanden, dass es auch dieses Problem auch Frauen betrifft, die über Männer schreiben. Also machen es denn Literaturkritikerinnen oder Kritikerinnen im Allgemeinen auch nicht grundsätzlich besser?
Ich möchte ganz schnell ein bisschen zurückgehen in meiner eigenen Geschichte als Journalistin. Als ich vor 25 Jahren ungefähr in diesen Job einstieg, habe ich genauso über Frauen geschrieben, wie Männer das tun. Also ich habe mir einen abgewichst über Gesichtszüge, die Beschaffenheit von Haut, von Haaren, von irgendwas, weil man das damals eben einfach so tat. Und da war auch gerade dieses literarische, das sogenannte Fräuleinwunder am Kommen im deutschsprachigen Raum, zu dem ich dann mit meinem ersten Buch direkt auch noch gehörte. Und es gab nichts anderes. Ich habe mir dann aber auch sehr schnell angewöhnt, auch Männer auf ihre Äußerlichkeiten zu reduzieren. Zum Beispiel den wunderbaren Schweizer Bestsellerautor Alex Gapü, der damals lange wallende oder halblange wallende blonde Haare hatte. Und ich habe über diese Haare geschrieben. Und ich habe danach von seinem Verlag einen Rüffel gekriegt. Und es hat geheißen, wir wollen nicht, dass so über unsere Autoren geschrieben wird. Und ich habe mich gefragt, wieso interveniert bei Frauen kein Verlag? Wieso sagt nicht Zoe Jennys Verlag, wir wollen nicht, dass unsere Autorin als weißhäutige Elfe oder so dargestellt wird? Wieso nur bei Männern?
Ja, wieso denn?
Da gibt es offenbar einfach eine sehr krasse Tradition der Wahrnehmung, der Deskription. Und ich sehe gerade, dass Güsin K. mir ins Wort fallen möchte.
Ich möchte dir nicht ins Wort fallen. Ich möchte auf die Frage ergänzen, etwas sagen, warum ist es denn bei Frauen so? Ich glaube, dass in unserer Kultur nach wie vor der Geist männlich konnotiert wird und der Körper und das Erleben weiblich. Das heißt, dass wir große Probleme damit haben, einer Frau zuzugestehen, dass sie Geschichten erfinden kann. Ich bin ja im Hauptberuf Filmerin. Und bei jedem Film, den ich mache, ich bin Filmerin und Autorin. Bei jedem Film, den ich mache und bei jedem Buch, das ich schreibe und bei jeder Kolumne, die ich habe, kommt sofort die Frage, ja, aber das können Sie ja nicht erfunden haben. Wann haben Sie das denn erlebt? Müsste ich das alles erleben, wäre ich 290 Jahre alt. Und ich versuche jedes Mal zu sagen, warum ist es, oder zu fragen, warum ist es so schwer zu akzeptieren, dass auch eine Frau einfach am Schreibtisch sitzend etwas erfinden kann, weil sie sich mit dem Thema beschäftigt hat. Ganz simpel. Das ist in unserer Kultur verankert. Ich glaube nicht, dass das sich auf einen Bereich beschränkt, wie jetzt nur Literatur oder Film. Das geht durchs Band weg, das geht bis hin zur Wissenschaft.
Aber wie kann man sowas aufbrechen? Durch Humor?
Also Humor hilft auf jeden Fall. Wir leben ja heute in Zeiten, wo zum Beispiel in Amerika die Leute mehr über Donald Trump lernen, wenn sie via Late-Night-Show über ihn lachen müssen, als wenn sie Leitartikel in der New York Times lesen. Die Leute sind dann sehr viel schneller bereit, wenn sie einen ironischen Spiegel vorgehalten bekommen, darin Missstände zu erkennen, weil Ironie schafft immer auch Lustgewinn auf Seiten der Rezipienten. Und wir dachten gar nicht, dass Dichter dran so dermaßen durch die Decke knallt und selbst in England und Amerika rezipiert werden wird, was es ja wurde, sondern wir haben das so als eine ironische Psychohygiene für uns drei gestartet und haben dann aber wirklich innerhalb von Minuten quasi gemerkt, da draußen sind unzählige Frauen, die sagen, das kennen wir auch, das haben wir selbst erlebt, genau so ist es.
Haben Sie denn einen Unterschied zwischen der Rezeption Ihrer Aktion in Amerika und in Europa gemerkt?
In Amerika wurde viel mehr auf das Thema hingewiesen, auf das grundsätzliche Thema. Zum Teil wurde das auch einfach als Twitter-Aktion beschrieben, ohne genau jetzt zu sagen, woher das kommt. Klar, da kennt man uns drei ja auch nicht unbedingt. In Europa war es schon so, weil man die Autoren, die Besprochenen, ja eher und näher hier bei sich hatte. Wir haben ja anfangs sehr viele europäische Autoren auf die Schippe genommen. Da wurde teilweise auch ein bisschen schnippisch zurückgefragt, ja, aber ist denn Sexismus in Ordnung, wenn man ihn auf Männer anwendet? Und das fand ich sehr lustig, weil der Sexismus offensichtlich wird, sobald er Männer betrifft. Darum ging es ja die ganze Zeit. Also ich fand auch diesen Vorwurf an uns sehr interessant zu sagen, wir hätten hier einen Kritiker vernichtet, obwohl wir den Kritiker des Ursprungstextes über Sally Rooney kein einziges Mal erwähnt haben. Weil uns ging es nicht um diesen Kritiker, es ging uns ja ums System. Ich glaube, dass das in Amerika ein bisschen deutlicher wurde in der Rezeption. Es waren jetzt auch nicht 800 100 Artikel. Es waren die paar großen, die es da gab, die ich aber sehr fundiert und gut fand.
Haben Sie denn auch Reaktionen von männlichen Kritikern bekommen? Also bis auf die Vorwürfe, die Sie jetzt genannt haben, konnten Sie durch Ihre Aktion vielleicht ein Umdenken, Selbstkritik oder so etwas anstoßen?
Naja, ich glaube, man kann nicht mit einer Aktion eine grundsätzliche Haltung verändern oder mit einer einzigen Aussage. Selbstverständlich gab es sehr viele Rückmeldungen, auch von männlichen Kollegen, übrigens auch jetzt von Filmer-Kollegen habe ich sehr viele Rückmeldungen bekommen, auch von Autoren-Kollegen, und die waren natürlich auch ganz unterschiedlich. Sehr viele waren sehr begeistert, weil sie gesagt haben, toll, dass man das endlich mal so vor sich sieht, und das macht ja auch einfach Spaß. Man kann ja auch sehr spaßig sich da einklinken und mitmachen oder nicht. Übrigens, der Kritiker, um den es scheinbar ging, den wir nie erwähnt haben, der schrieb mir eine E-Mail und sagte, wie lustig er das fand.
Okay.
Das finde ich ja auch noch beachtlich. Es gibt Menschen, die sehr wohl sagen können, ich habe eine andere Meinung als du, aber die Aktion an sich finde ich lustig, weil sie doch was aufzeigt. Also ich habe mehr positive Reaktionen erlebt als negative.
Das Buch Hemingways Sexy Beine, Dichter dran, ist im Kein und Aber Verlag erschienen. Es umfasst 80 Seiten und kostet 8 Euro. Ich sprach mit den Herausgeberinnen Simone Meyer und Güsin K. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Danke.